Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Energiewende-Podcast. Liebes Publikum, wir sprechen heute über das Spekulieren und Handeln mit erneuerbarem Strom. Und wenn Sie das sehr interessiert, dann abonnieren Sie doch bitte diesen Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Ja, wir begrüßen heute hier im Podcast Armani Joas. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie sind Geschäftsführer von Flex Power. Das ist ein Direktvermarkter von erneuerbaren Energien.
Herr Joas, aus vergangenen Podcasts über Großbatterien, da haben wir ja schon erfahren, wie das Geschäftsmodell einer Großbatterie generell aussehen kann. Klar, nämlich Strom kaufen, wenn der Wind kräftig weht und massig PV-Strom im Netz vorhanden ist, und Strom dann verkaufen, wenn der Preis entsprechend hoch ist, zum Beispiel morgens um 8 Uhr oder abends um 17 Uhr oder zum Beispiel in Zeiten einer Dunkelflaute, wenn eben der Börsenstrompreis schön hoch ist. Sie von Flex Power, Sie machen genau das stellvertretend für Großbatteriebetreiber. Sie sind ein Direktvermarkter von Strom. Erklären Sie das mal eben. Wie funktioniert das?
Als Direktvermarkter, wir nennen das bei uns das sogenannte Upgrid-Geschäft. Tut mir schon mal leid am Anfang für den Anglizismus. Bedeutet für uns, dass Strom in das Netz reingeht. Die Direktvermarktung kommt vor allem aus dem erneuerbaren Energiebereich, Photovoltaikanlagen und Windanlagen. Und was wir da machen, ist, wir kaufen den Strom von Anlagenbetreibern ab, die im Regelfall keinen eigenen Marktzugang haben. Ganz genau wie Exquisa Milch bei einem Bauern abholen würde und den dann für einen bestimmten Preis abkauft und dann am Großhandelsmarkt wieder verkauft. In diesem Sinne kaufen wir Strom von den Anlagenbetreibern und verkaufen den dann weiter an der Strombörse. Was wir zusätzlich machen, ist, dass wir diese Anlagen anbinden. Bedeutet, wir schalten die technisch in ein virtuelles Kraftwerk. Virtuelles Kraftwerk ist einfach eine Plattform oder eine Schnittstelle, über die wir Daten aus den Anlagen auslesen können und die Anlagen dann auch steuern können. Bei den erneuerbaren Energien findet die Steuerung von unserer Seite natürlich nicht so oft statt. Das passiert manchmal bei negativen Strompreisen. Bei den Batterien machen wir vom Geschäftsmodell eigentlich genau das Gleiche. Wir binden die an. Nur, dass man die Batterien deutlich öfter schaltet als die Erneuerbaren. Nämlich, wie du schon richtig gesagt hast, zu günstigen Preisen lädt man die und dann zu hohen Preisen entlädt man die. Und da sind sie in der Führung deutlich komplexer als die Erneuerbaren. Aber das grundsätzliche Geschäftsmodell eines Direktvermarkters ist das eines Großhändlers. Bedeutet, wir nehmen Strom ab, wir verwalten das Asset, zahlen dem Kunden dafür Geld aus und nehmen dafür eine sogenannte Management-Fee, um diesen Service anzubieten.
Das heißt, Sie vermarkten also PV-Parks, Windkraftanlagen und Großspeicher. Können Sie uns da mal eine Zahl nennen? Über welche Gesamtkapazität reden wir da?
Wir sind ein junges Unternehmen, uns gibt es jetzt seit 3 Jahren am Markt. Gelernt haben wir das Geschäft bei dem größten deutschen Direktvermarkter für PV-Strom. Also wir machen das schon eine ganze Zeit. Wir sind damals gestartet mit einem kleinen Portfolio von 90 Megawatt PV. Mittlerweile haben wir 1,5 Gigawatt PV, Wind und jetzt auch wachsend Batterien. Batterien sind Größenordnung 100 MW und 200 MWh. Also im Schnitt sind es 2 Stunden Batterien. Um das mal in Kontext zu setzen, wie viel ist 1,5 GW? Bei Erneuerbaren, die ja nicht immer produzieren, von der Strommenge, die wir im Jahr produzieren, könnten wir die Stadt Köln ein Jahr mit Strom versorgen. Also Stadtwerke Köln, das ist jetzt nicht RWE, das ist nicht E.ON, aber das ist schon eine ordentliche Menge, würde ich sagen. Vielleicht noch zu den Batterien. 100 MW versorgt Größenordnung 200.000 Haushalte dann 2 Stunden mit Strom.
Ja, das ist ja schon mal eine ganz große Anzahl. Jetzt fragen wir uns natürlich trotzdem, wie man genau mit Stromkapazitäten handelt. Sie wissen ja grundsätzlich am Tagesbeginn nicht unbedingt, wie viel Kapazitäten dann über den Verlauf des Tages so entstehen. Jetzt mal ganz grundsätzlich, wo und wie handelt man mit diesem Strom?
Es gibt unterschiedliche Marktplätze und unterschiedliche Laufzeiten. Erneuerbare Energien werden traditionell auf den sogenannten Spotmärkten vermarktet. Spotmärkte bedeutet ein relativ kurzfristiger Großhandelsmarktplatz. Und der größte mit Abstand ist die 12 Uhr Auktion, findet jeden Tag statt um 12 Uhr für den Folgetag, sogenannte Day-Ahead Auktion. Und zwar auf unterschiedlichen Marktplätzen. Einer der bekannteste ist die EEX oder deren Tochterfirma, die Apex, also EEX sitzt in Leipzig, Apex Spot sitzt in Paris. Aber es gibt auch noch andere Börsen, wo man die gleichen Produkte handeln kann. Das wäre die EXA, die sitzt in Wien, oder die Nordpool ist traditionell für die nordischen Märkte verantwortlich. Aber um 12 Uhr gibt es da eine große Auktion, die ist europaweit. Und dort werden dann auch die Grenzkapazitäten mit den Nachbarländern allokiert. Und dort werden mit Abstand die größten Mengen gehandelt. Das bedeutet für uns, wir haben unser Portfolio von 1,5 GW und da sind Größenordnung, ich glaube, so 600, 700 Anlagen drin. Und die Anlagen haben natürlich andere Standpunkte. Die PV-Anlagen haben unterschiedliche Neigungswinkel. Manche sind zu bestimmten Zeiten verschattet, andere nicht. Die Windanlagen haben unterschiedliche Nabenhöhen und unterschiedliche Generatoren. Und all diese Informationen fließen in dem zuvor schon genannten virtuellen Kraftwerk zusammen. Und dann wird für jede einzelne Anlage ein Forecast gemacht für den nächsten Tag, der natürlich von Wettermodellen abhängt. Diese Wettermodelle sind mit die komplexesten Rechnungen, die es so in der Welt gibt. Es gibt ein großes europäisches und ein großes US-amerikanisches. Die laufen im Regelfall alle 6 Stunden. Und dort kommt die wichtigste Prognose um ungefähr 8 Uhr raus. Das sind dann aber erstmal nur Wetterdaten. Diese Wetterdaten werden dann transferiert in, was wir sagen, Power Curves, also die Produktionslinien von jeder einzelnen Anlage. Man schaut, was ist die Windgeschwindigkeit in einer bestimmten Höhe zu einem bestimmten Zeitpunkt für den morgigen Tag, beziehungsweise was ist die Voraussage dafür. Was ist die Sonneneinstrahlung, hängt dann natürlich stark von der Bewölkung ab, zu jedem Zeitpunkt, in jedem Rasterfenster. Und dann bekomme ich eine Prognose für jede einzelne Anlage. Die werden aggregiert und daraus weiß ich zu jeder Viertelstunde, wie viel Strom ich denke, dass ich am nächsten Tag produziere. Und diese Menge verkaufe ich dann an der Auktion. Schritt 1. Und dann Schritt 2. Müssen wir diese gehandelte Menge an die Übertragungsnetzbetreiber schicken, im Regelfall bis ungefähr 2 Uhr, dass die ihre Netzführung durchführen können und planen können, kann ich diesen Strom überhaupt transportieren oder muss ich bestimmte Maßnahmen einleiten?
Super interessant, bis hierhin schon mal zu hören. Armani, ganz, ganz toll. Vielleicht bevor wir mal in so einen typischen Trading Day, Handelstag reingehen, würde ich noch ganz gerne wissen, an dieser Börse, da handelt ihr jetzt mit Kapazitäten, die ihr so ungefähr prognostiziert verkaufen könnt? Da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen, was passiert, wenn ihr zu viel verkauft. Aber ganz grundsätzlich, wer kauft denn diesen Strom an der Börse jetzt? Also sind da auch Spekulanten für die Energieversorger, für die Verteilnetzbetreiber dann tätig? Oder wer konkret? Das ist ja nicht, bin ja nicht ich als privater Verbraucher.
Spekulanten machen von den Mengen, wenn dann, einen sehr kleinen Teil aus. Mit Abstand den größten Teil machen Leute mit Anlagen wie wir aus. Da ist auch RWE mit einem Kohlekraftwerk drin oder mit einem Gaskraftwerk. Das ist die Produktionsseite, also das Angebot. Und deine Frage ist jetzt, wer ist die Nachfrage? Du hast gemeint, da kaufst du ja nicht den Strom. Naja, eigentlich schon. Beziehungsweise es kauft jemand für dich deinen Strom. Ich habe zum Beispiel gearbeitet als Commercial Lead Power und Gas für den Kurzfristhandel bei der E.ON. Und bei der E.ON hatten wir die größte Trader-Sprech-Short-Position, bedeutet, ich muss Strom kaufen im deutschen Markt. Und dort haben wir dann für die E.ON-Kunden jeden Tag an dieser Strombörse sehr, sehr, sehr viel Strom eingekauft, um dann die Haushalte oder auch Industrieunternehmen mit diesem Strom zu beliefern. Also an diesem Marktplatz wirst dann doch ganz konkret du und die Bäckerei und der Industriebetrieb um die Ecke mit Strom beliefert.
Ich frage mich dabei jetzt gerade, da sind natürlich auch andere Händler, hast du gerade beschrieben, wie könnt ihr euch dann sozusagen absetzen davon? Liegt das an diesen Prognosen oder liegt das an den Anlagen, die ihr sozusagen in eurem Portfolio habt? Was ist sozusagen das, womit ihr andere Händler dann übertreffen könnt?
Also die erste Frage ist, ob man andere Händler in dem Geschäftsmodell überhaupt übertreffen muss. Der Hauptteil unseres Geschäfts, jetzt mal ganz unabhängig von irgendeiner Spekulation, ist eine Dienstleistung. Das heißt, gehen wir zurück zu dem Bauern, der seine Milch an Exquisa verkauft. Die liefern ja eine Dienstleistung dadurch, dass sie die Milch abholen und die Milch weiterverkaufen. Damit werden die nicht reich, Aber wenn die gute Prozesse haben und ordentliche Lastwagen und das alles gut machen, dann können die da ein bisschen Geld mit verdienen. Und beim Strom ist es ähnlich. Wenn ich da gute Geschäftsprozesse habe, ordentlich mit den Kunden umgehe und das einfach alles gut abwickle, dann bekomme ich ja für meine Dienstleistung ein Serviceentgelt. Um mal eine Größenordnung zu nennen, sind so, sagen wir mal, 2-4% von dem Wert des Stroms in jedem Jahr. Und davon kann man leben. Das ist ein Markt, da ist sehr viel Wettbewerb. Würde ich niemand empfehlen, in diesen Markt einzusteigen. Aber wenn man das ordentlich macht, dann kann es schon auskömmlich sein. Aber wie gesagt, da herrscht einfach sehr großer Wettbewerb und das ist ja auch so, wie es sein soll. Und das ist erstmal gut für die Kunden. Jetzt ist ja deine Frage, wie kann man sich absetzen und wo ist man ein bisschen besser als die anderen? Können verschiedene Sachen sein. Zum Beispiel könnte es sein, dass ich bessere Prognosen habe als mein Mitbewerber und dadurch geringere Fehler und dadurch muss ich dann am sogenannten Intraday weniger nachkaufen oder zukaufen und habe einfach geringere Kosten. Ein weiterer Bereich, wo man besser sein kann als andere, jetzt ganz konkret bei uns, wir sind ein Unternehmen, das vor 3 Jahren gegründet wurde. Das heißt, wir hatten den Luxus, unsere ganzen Prozesse auf modernster IT-Infrastruktur aufzusetzen und sehr, sehr viele Prozesse zu automatisieren, wo bei Mitbewerbern sehr viele Leute sitzen und sehr viele Klicks machen können. Auch sowas kann kostensparend sein und da kann man einen Vorteil bekommen. Die dritte Sache, und jetzt kommen wir in den Bereich Spekulation, ist, wir können natürlich eine Meinung entwickeln, wohin sich Preise in der Zukunft entwickeln. Und wenn wir die Meinung haben, dass, sagen wir, die Windvorhersage zu hoch ist, das bedeutet, am nächsten Tag weniger Wind kommt, bedeutet, dem Markt wird am nächsten Tag Strom fehlen. Und dementsprechend werden Preise ansteigen, dann können wir natürlich sagen, wir verkaufen ein bisschen weniger von unserer Position, von unserer prognostizierten Produktion, lassen also noch was offen, gehen dann mit einer Überproduktion in den Tag. Im Trader-Sprech würde man jetzt wieder sagen, wir haben eine Long-Position und dann schauen wir, dass wir diesen Strom für mehr Geld zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen. Ist aber wie jede Spekulation immer mit Risiko verbunden, nämlich das machen nicht nur wir, das machen viele anderen und alle haben die gleiche Datengrundlage, bei den anderen sitzen auch schlaue Leute und da gibt's jetzt niemand, der mit dem Zauberstab irgendwie die ganze Zeit Geld gegen andere gewinnt, weil das schon viel Arbeit und Aufwand ist, da mehr richtig zu liegen als falsch.
Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, das, was du gerade beschrieben hast, bezüglich Großbatterien. Da kann man theoretisch dann größere Mengen an Energie einspeisen, wenn der Börsenstrompreis hoch ist und eben die Batterie aufladen lassen, wenn der Börsenstrompreis niedrig ist. Bei PV und bei Wind, da finde ich das irgendwie schwierig, mir aber das vorzustellen, weil die erneuerbaren Energien müssen ja dann einspeisen, wenn der Strom dort entsteht. Ihr verkauft diese Kapazitäten aber sozusagen vorher, ist das richtig?
Ich habe jetzt ja nur den ersten Zeitpunkt des Marktbeginns beschrieben, beziehungsweise man kann Strom auch schon ein Jahr vorher handeln, aber wir sparen das mal ein bisschen aus und bleiben jetzt bei den sogenannten Spotmärkten. Also es gibt eine Auktion um 12 Uhr am Vortag. Und dann um 15 Uhr am Vortag beginnt für die gleichen Produkte, also Strom wird in Stunden oder Viertelstunden gehandelt, und um 15 Uhr beginnt dann der sogenannte Intraday-Markt. Dieser Markt ist kontinuierlich, also keine Auktion, das heißt, da bewegen sich Preise auf einer Kurve und dort kann Strom gehandelt werden bis 5 Minuten vor Lieferung. Und so einen Strompreis, der Day Ahead in einer Stunde, sagen wir, auf 100 Euro gehandelt wird, kann im Intraday gerne mal auf 20 Euro runtergehen und dann auf 180 Euro hochgehen. Bedeutet, dass ich ein Produkt zu 2 unterschiedlichen Zeitpunkten handeln kann oder im Intraday eigentlich kontinuierlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten handeln kann, ist es ja mir als Händler freigestellt, wann ich meinen PV-Strom dem Markt anbiete. Es zwingt mich niemand, den Day Ahead anzubieten. Wenn ich also sage, ich glaube, dass der Preis später deutlich höher ist, kann ich auch warten und den Strom dann zu diesem Preis anbieten. Bedeutet ein Risiko für mich, weil ich meinem Kunden den Day-Ahead-Preis verspreche. Bedeutet, wenn der Preis im Day-Ahead 100 Euro ist, dann kriegt der 100 Euro, egal was später passiert, wenn ich jetzt glaube, der Preis geht auf 120 hoch, der fällt aber auf 50, dann habe ich den Strom für 50 Euro verkauft, muss meinem Kunden aber 100 Euro zahlen. Das heißt, das ist mein Risiko. Und so kann ich mit Erneuerbaren natürlich auch sagen, der Handelszeitpunkt ist mir als Händler überlassen.
Jetzt fragen wir uns natürlich, Großspeicher gibt es jetzt noch gar nicht so viel in Deutschland. Es gibt zwar diese ganzen Anfragen jetzt bei den Übertragungsnetzbetreibern, aber tatsächlich umgesetzte Projekte gibt es noch nicht so viel. Wer zählt denn da zu euren Kunden? Also wie seid ihr da schon aufgestellt?
Die Kunden sind im Regelfall große Projektierer und Asset-Entwickler. Also Firmen, die im Regelfall Geld aus Fonds haben, oft Infrastrukturfonds, die in Infrastrukturanlagen investieren sollen, um damit Geld zu verdienen. Und die haben jetzt gehört, hey, mit diesen Großbatteriespeichern lässt sich gut Geld verdienen. Und dann investieren die in diese Anlagen, dann bauen die diese Anlagen und dann brauchen die jemanden, die diese Anlagen vermarkten. Und dann kommen sie zu Vermarktern wie uns und bitten uns im Regelfall über 1, 2, 3 Jahreskontrakte das meiste Geld mit diesen Anlagen zu verdienen.
Jetzt wissen wir ja, für PV-Parks beispielsweise, da sinken die Einspeisevergütungen immer weiter. Jetzt liegt es ja eigentlich nahe, diesen Betreibern vorzuschlagen, Mensch, baut euch doch eine größere Batterie dahin und beauftragt Flex Power beispielsweise als Vermarkter, damit an der Börse Geld zu verdienen. Glaubst du, dass das sich im Umkehrschluss lohnt, auf diese geringen Einspeisevergütungen zu verzichten und dann tatsächlich voll in das Börsengeschäft einzusteigen? Der Nachteil dessen wäre ja eigentlich, dass man sozusagen die Batterie wahrscheinlich die ganze Zeit immer randvoll füllt und dann auch ganz viel Strom verloren geht. Insofern, ist das so eine Variante im Moment, die ihr andenkt?
Du sprichst jetzt die sogenannte Co-Location an. Also eine Batterie, im Regelfall neben eine PV-Anlage, gibt es auch mit Windanlagen, aber PV-Anlagen ist der Klassiker, zu kombinieren und nebeneinander zu stellen. Ich würde das konzeptionell immer ein bisschen trennen. Also Co-Location kann Sinn machen, weil das knappste Gut im Moment auf dem Batteriemarkt sind Netzanschlüsse. Wenn man die Batterie jetzt neben eine PV-Anlage stellt, dann teilt man sich einen Netzanschluss, der schon vorhanden ist und bekommt leichter eine Netzanschlusszusage. Und da das knappste Gut ist, kann sich das auf jeden Fall lohnen, diese Assets miteinander zu kombinieren. Bedeutet natürlich auch, dass ich mit meinem Speicher ein bisschen weniger Freiheit habe, weil ich mir die Ausspeisung mit der PV-Anlage teile. Jetzt sagen wir mal, ich habe einen 10 MW Netzanschluss für eine 10 MW PV-Anlage und stelle da noch eine Batterie daneben. Dann kann ich mit dem Speicher nicht ins Netz ausspeisen, wenn die PV-Anlage gerade voll mit 10 MW produziert. Die Frage ist jetzt, wie oft kommt diese Situation überhaupt vor? Nämlich, wenn die PV-Anlage mit 10 MW produziert, bedeutet, es ist ein sonniger Tag und dann ist es wahrscheinlich nicht nur auf dieser PV-Anlage sonnig, sondern auch auf anderen PV-Anlagen in Deutschland. Wenn alle PV-Anlagen in Deutschland Strom produzieren, dann ist der Strom im Regelfall sehr günstig. Das heißt, es sind eher die Momente, wo ich mit meiner Batterie laden will und nicht einspeisen. Bedeutet in der Praxis, dass die Verringerung der Ertragsmöglichkeiten der Batterie, dadurch, dass sie sich einen Netzanschluss mit einer PV-Anlage teilt, sehr gering sind. Das heißt, das kann sich sehr gut lohnen. Es gibt Vermarktungsmodelle oder Fördermodelle, die sogenannte Innovationsausschreibung, die besagt, dass der Batteriespeicher neben der PV-Anlage keinen Strom aus dem Netz laden darf, sondern nur Strom aus der PV-Anlage. Das ist im Frühling und Sommer einigermaßen sinnvoll, weil die günstigsten Preise sowieso dann sind, wenn die PV-Anlage Strom liefert. Aber im Winter ist es eine sehr starke Beschneidung der Batterie, weil die dann fast keinen Strom einspeisen kann und eigentlich viel, viel mehr Handlungsmöglichkeiten hätte, als nur Strom aus der PV zu nehmen. Und dahingehend sind wir diesem Modell eigentlich sehr kritisch gegenüber und möchten der Batterie maximale Freiheit geben, auch aus dem Netz zu laden.
Ja, dann sehen wir mal wieder, das sind genau dieselben Themen, die wir hier eigentlich auch im Kleinen, im Eigenheim nämlich sehen. Da haben wir einen tollen Podcast mit Julian Affelt produziert. Da ging es tatsächlich im Kleinen um genau dieselben Themen. Armani, jetzt springen wir aber zurück mal wieder an die Börse. Da hast du ja gesagt, ihr handelt mit Kapazitäten, die erst in der Zukunft entstehen oder realisiert werden, dann mit PV und Wind. Die Großbatterien, die kann man ja leicht zeitlich verschieben, so in günstige Zeiträume rein verschieben, sodass man viel Geld damit verdienen kann. Jetzt beschreib doch mal als Händler, was ist eigentlich das Beste, was an einem Tag, was dir da so passieren kann? Womit kannst du am meisten Geld verdienen?
Photovoltaik und Wind kann man als Händler Geld verdienen, indem man den Verkaufszeitpunkt der Menge terminiert auf, sagen wir, wir nehmen die Stunde 14 bis 15 Uhr und ich entscheide mich, kaufe oder verkaufe ich das 12 Uhr day ahead oder verkaufe ich das eine Stunde vor Lieferung, aber ich bin immer beim gleichen Produkt, okay? Also so, ich kann den Strom ja nicht verschieben. Eine Batterie macht was anderes. Eine Batterie ist jetzt in der Lage, physikalisch Strom von einem Zeitpunkt in den anderen zu transportieren. Bedeutet, was mache ich mit meiner Batterie? Ich antizipiere, und das ist überhaupt nicht schwer zu modellieren, wann ist die günstigste Stunde? Heute haben wir Donnerstag, morgen ist ein windiger und sonniger Freitag. Jetzt ohne auf den Forecast geschaut zu haben, würde ich sagen, 13 bis 14 Uhr wird die günstige Stunde und ich würde auch sagen, da sind negative Strompreise am Markt. Morgen ist es sehr windig. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, und morgen ist ein sehr, sehr schöner Tag für eine Batterie. Ich sage, da ist der Preis minus 50 Euro um 13 Uhr und dann geht um 19, 20 Uhr die Sonne unter. Und zwar ganz schön rapide, die Nachfrage geht hoch. Nämlich alle Leute kommen nach Hause, machen ihre, kochen Abendessen, machen den Fernseher an und so weiter und so fort. Das heißt, da muss sehr viel Strom in sehr kurzer Zeit geliefert und hochgefahren werden. Das können in Deutschland derzeit in der Geschwindigkeit paar wenige Kohle, aber hauptsächlich Gaskraftwerke, die dann aber auch nur kurz Strom produzieren. Nach dem Abend gehen die Leute ins Bett und dann bleibt es windig und dann werden die schon auch wieder gar nicht mehr gebraucht. Das heißt, für die, um in dieser kurzen Zeit anzufahren, ihre ganzen Maschinen anzuwerfen, da wollen die ein bisschen Geld für haben und dann kann der Preis gerne mal auf 180 Euro hochgehen. Und da kann ich jetzt mit meiner Batterie mitmachen und einmal für minus 50 Euro laden und dann für 180 Euro wieder entladen. Bedeutet, dass ich für diesen Zyklus 230 Euro verdient habe, ein bisschen weniger wegen meiner Effizienzverluste.
Dann stellen wir uns mal ein Szenario vor, ihr habt da jetzt am Handelstag vielleicht ein bisschen zu wenig Strom am Ende des Tages verkauft. Was passiert denn dann?
Also ich habe zu wenig Strom verkauft, bedeutet, ich habe eine Long-Position. Richtig? Wenn ich zu viel verkauft hätte, dann hätte ich eine Short-Position, das heißt, ich muss Strom nachkaufen. Ich habe zu wenig verkauft, ich habe jetzt eine Long-Position. Nach dem sogenannten Bilanzkreisvertrag, können wir gerne noch darauf zu sprechen kommen, ist es meine Verpflichtung, in jeder Viertelstunde ausgeglichen zu sein. Das heißt, diesen Strom, den ich jetzt noch extra produziere, muss ich verkaufen, eigentlich egal, was der Preis ist. Was ich jetzt mache, ist, ich muss den verkaufen, wenn der Preis höher ist als am Day-Ahead-Markt, habe ich Glück gehabt, good for me. Aber im Regelfall ist es natürlich so, dass wenn meine Windanlage mehr produziert als prognostiziert, dann ist es bei den anderen auch so, weil wir ja ähnliche Prognosemodelle benutzen. Bedeutet jetzt, nicht nur ich habe zu viel Strom, sondern andere haben auch zu viel Strom. Dieser Strom wird jetzt verkauft, dann fallen die Preise. Aber der Strom muss ja irgendwo hin und wir können jetzt ja nicht aus dem Nirgendwo neue Abnehmer finden. Zu dem Punkt komme ich gleich, nämlich mit den Batterien vielleicht ja schon. Jetzt fällt der Preis im klassischen System und zwar fällt der Preis so weit, bis wir unter die Grenzkosten, also die Produktionskosten vom letzten Kraftwerk im Markt kommen. Und jetzt nehmen wir mal an, der Preis war auf 180 Euro, jetzt fällt er auf 150 Euro und die Produktionskosten vom letzten Kraftwerk waren 170 Euro. Und jetzt sagt das letzte Kraftwerk, du, den Strom kaufe ich mir jetzt wieder zurück. Ich habe ihn zwar schon verkauft, ich kaufe den jetzt zurück und ich fahre meine Produktion runter. Und dadurch ist jetzt weniger Produktion vom Kraftwerk drin, mehr Produktion von den Windanlagen, Nachfrage, sagen wir, ist gerade die gleiche. Und so ist das System dann wieder im Gleichgewicht. Das heißt, die Preisverschiebung führt zu einer Anpassung im Kraftwerkspark. Jetzt könnte es natürlich aber auch so sein, dass, sagen wir, das Preisniveau ist nicht so hoch, sondern das Preisniveau war nur auf 100 und es ist echt viel, viel, viel zu viel Strom da. Und der Preis fällt jetzt sehr kurzfristig auf 0 Euro. Einfach weil die Kraftwerke nicht mehr so schnell reagieren können, das ist jetzt kurzfristig passiert. Was kann ich jetzt noch machen? Naja, jetzt, wenn ich die Batterie selber im Portfolio habe, kann ich natürlich einfach die Batterie laden. Oder vielleicht habe ich selber keine eigene Batterie im Portfolio. Und wenn ein anderer Vermarkter kommt und sagt, ich kann jetzt noch mal was machen und der fährt seine Batterie hoch, das ist jetzt eine Diskussionsfrage, ob das eine Anpassung im Angebot oder der Nachfrage ist. Ich denke immer über Batterien eher als Nachfrage nach und in dem Fall würde dann die Nachfrage reagieren. Genauso könnte natürlich ein Industrieunternehmen kommen und die Produktion hochfahren. Also wer das dann ist, ist eigentlich ein bisschen egal.
Natürlich sind das Modelle oder sind das sozusagen virtuelle Trader, die da im Hintergrund die Arbeit machen. Es ist ja nicht so, als wenn ihr da jetzt noch für jeden einzelnen Trade das Telefon in die Hand nimmt. Jetzt mach's aber nochmal ganz konkret. Also das Beste ist doch im Prinzip, ihr habt für viel Geld Kapazitäten verkauft und am Ende fällt der Preis zu dem Zeitpunkt, wo dann tatsächlich diese PV-Anlage einspeist. Ihr habt also sozusagen Kapazitäten für mehr Geld verkauft, als dass es am Ende dieser Strom wert ist. So stelle ich mir das vor. Sag mal, was ist denn das Gegenteil? Was ist denn das Schlimmste, was dir als Trader am Tag passieren kann?
Wir können immer in zwei Situationen sein. Wir haben zu viel verkauft oder zu wenig verkauft. Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, wo wir zu wenig verkauft haben von vorher. Also ich habe zu viel Strom. Schön ist es natürlich für mich, wenn ich zu viel Strom habe und irgendjemand anders fehlt kurzfristig Strom. Sagen wir in Frankreich oder auch in Deutschland, ist egal, ist ein Kraftwerk ausgefallen. Und dann müssen die ganz schnell zukaufen, die Preise gehen hoch und ich kann meinen Strom teuer verkaufen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist genau das Gegenteil. Ich habe zu viel Strom, alle anderen haben auch zu viel Strom. Ich habe meinem Kunden den Day-Ahead-Preis versprochen, jetzt nehme ich wieder ein Beispiel, 150 Euro. Den kriegt er auch, egal was später passiert. Und jetzt haben alle zu viel Strom und der Preis fällt auf 10 Euro und ich muss den zu diesem Preis verkaufen. Und dann habe ich Strom für 10 Euro verkauft, muss aber 150 Euro an den Kunden zahlen und das ist dann natürlich teuer. Ist aber auch kein Problem, nämlich genau das ist unsere Daseinsberechtigung als Händler, dieses Risiko zu übernehmen, den Kunden davon abzusichern und uns zu überlegen, wie wir dieses Risiko am besten absichern. Und da kommt jetzt von uns strategisch als Unternehmen, wieso wollten wir Batterien? Wir kommen aus dem erneuerbaren Stromhandel und kennen die Situation, dass in unserem eigenen Portfolio Strommengen wild hoch und runter gehen, und zwar locker um einige 100 MW. Und haben uns dann gesagt, naja, in Zukunft wird es nur noch schlimmer. Wäre doch schön, da eigene Batterien zu haben, um diese Schwankungen dann auch sehr, sehr kurzfristig auszugleichen, um das Risiko, das die Erneuerbaren nun mal mit sich bringen, auszugleichen.
Aber da würde ich gerne nochmal auf eure Vorhersagemodelle zu sprechen kommen. Wie genau können die denn sein, dass ihr das dann wirklich so täglich diese Kapazitäten perfekt abschätzen könnt? Und was sind denn da so die Hürden oder die Herausforderungen?
Die Batterien sind, was Vorhersagen betrifft, nicht so beeinflusst, weil die Batterien wahnsinnig flexible Anlagen sind, die einfach als Trader würden wir sagen Price Taker, die Preise am Markt beobachten und dann sehr flexibel darauf reagieren können. Natürlich kann es helfen, gute Preisvorhersagen zu haben für die Batterien, aber im Großen und Ganzen reagieren die flexibel und auch bis zur letzten Sekunde. Die Erneuerbaren reagieren nicht flexibel, die produzieren mehr oder weniger, wie sie wollen. Das Einzige, was ich mit denen machen kann, ist, sie im letzten Moment abzuschalten. Jetzt war deine Frage, was kann da schiefgehen oder wie funktioniert das? Im Day-Ahead haben wir für jede Anlage ein Rechenmodell, das Wetterdaten aufnimmt für die einzelne erneuerbare Energieanlage und dann sagt, wie viel produziert es? Und dann können wir, jetzt nehmen wir wieder die Stunde 12 bis 13, die habe ich jetzt einmal 24 Stunden vorher um 12 Uhr geschätzt und dann komme ich immer näher an die Lieferung ran, bedeutet A, ich habe bessere Wettermodelle, die einfach näher an der Gegenwart sind. Und B, und das ist jetzt das viel Wichtigere, fange ich an, live einstöpselte Daten, und zwar in jeder Sekunde von dieser Anlage zu bekommen. Das heißt, ich sehe, was in Realität passiert. Jetzt hast du Sahara-Staub genannt, das ist ein Klassiker. Sahara-Staub ist in Wettermodellen traditionell schlecht vorhersehbar. Also es gibt Modelle, die ihn vorhersehen, aber den Einfluss auf die PV-Anlagen, genauso wie Neuschnee, ist ein bisschen schwer vorherzusagen, was dann wirklich passiert. Und dann kommt der Händler morgens um 7 Uhr ins Büro und erwartet, dass jetzt viel PV-Strom kommt. Und dann liegt da Staub auf den Anlagen oder dann liegt da Neuschnee auf den Anlagen. Das heißt, er sieht in seiner Live-Einspeisung so, oh, 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 da passiert aber gar nichts, muss dann Strom sehr schnell nachkaufen und antizipieren, wie viel ihm denn am Ende wirklich fehlt. Und das ist keine wissenschaftliche Rechnung. Nämlich diese Situationen gibt's nicht so oft. Und dann muss man so ein bisschen schätzen. Wenn er das schnell genug macht, super. Wenn alle anderen das auch schon gesehen haben und Preise sind um 300, 400, 500 Euro, manchmal auch 1.000 Euro nach oben gegangen und er hat es verschlafen, weil er sich die Daten nicht richtig angeguckt hat, dann muss er sich manchmal für 1.000 Euro Strom nachkaufen, weil sein Wettermodell oder seine Antizipation nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das womöglich gewünscht hätte. Manchmal kommt eine Windfront 20 Minuten später als gedacht, also so, da passiert jeden Tag ein bisschen was, die meisten Sachen hat man im Kopf. Was noch passieren kann, sind größere Kraftwerksausfälle, die natürlich auch einen Einfluss haben können. Und dann, und das ist jetzt ein weiterer großer Punkt, sind Eingriffe von den Netzbetreibern, der sogenannte Redispatch.
Das wäre jetzt genau meine Nachfrage gewesen. Du hast vorhin gesagt, dass ihr selber diese PV-Anlagen und Windkraftanlagen abregeln könnt im Zweifelsfall. Ich habe bisher immer gedacht, dass die Übertragungsnetzbetreiber genau diesen Vorgang machen. Es ist ja jetzt nicht so, jetzt stellen wir uns mal vor, an so einem Tag einer Hellbrise oder meinetwegen einem Tag, wo in Norddeutschland der Wind kräftig weht, der Börsenstrompreis aber trotzdem moderat hoch ist. Ihr wollt sozusagen bezahlt werden, einspeisen. Jetzt sagt aber der Übertragungsnetzbetreiber, ich möchte das Ganze sozusagen abregeln. Dann kriegt ihr doch weiterhin tatsächlich Geld, oder? So ist das System.
Es können zwei Akteure können auf die Anlage zugreifen. Das eine ist der Verteiler oder Übertragungsnetzbetreiber, also sagen wir einfach mal das Netz. Und der andere Akteur ist wir. Und beide können Anlagen abschalten aus unterschiedlichen Gründen. Der Übertragungsnetzbetreiber, und das ist der sogenannte Redispatch, schaltet Anlagen ab aufgrund lokaler Netzengpässe. Der klassische, von dem man oft hört, ist windiger Tag in Norddeutschland, Niedersachsen, und unser Verbrauch ist im Süden und wir kriegen den Strom nicht vom Norden in den Süden produziert. Und dann werden Anlagen abgeregelt, teils trotz positiver Preise. Das ist aber systemneutral, weil alles, was abgeregelt wird, auf der einen Seite des Engpass, wird auf der anderen Seite des Engpass wieder hochgeregelt. Das ist dann klassischerweise das Gaskraftwerk in Süddeutschland. Das ist der Redispatch, der ist teuer und beide Akteure werden kompensiert. Also die Windkraftanlage fürs Runterregeln und das Gaskraftwerk fürs Hochfahren. Wir selber als Direktvermarkter werden auch kompensiert. Ich gehe nicht ins Detail, aber das ist, ich würde sagen, das System ist da nicht ideal. Was bei uns praktischerweise passiert, ist, wir handeln, wir sehen unsere Position live und dann würde man sich wünschen, dass die uns eine Vorhersage schicken, jetzt wird abgeregelt, plant das mal. Sollte auch passieren, konzeptionell passiert in der Praxis sehr wenig. Was in der Praxis eigentlich passiert, ist, du denkst, du speist 500 MW ein und dann auf einmal rauscht es nach unten und du speist nur noch 300 MW ein. Und jetzt ist deine Aufgabe als Stromhändler, einen ausgeglichenen Bilanzkreis zu haben. Das heißt, du musst diesen Strom sehr, sehr, sehr schnell nachkaufen. Und oft bist nicht nur du in dieser Situation, sondern alle anderen auch. Und das kann dann teuer sein. Das heißt, diese Redispatch-Schaltungen von außen zu managen ist nicht ohne Risiko und nicht ohne Probleme. Aber, sage ich dann wieder, das ist unser Job. Dafür gibt's uns, dass wir mit diesen Risiken umgehen.
dann sprechen wir an dieser Stelle auch mal über diese Dunkelflaute im November letzten Jahres 2024. Armani, da wissen, glaube ich, alle unsere Hörer, was passiert ist. Das Bundeskartellamt wurde damit beauftragt, sich diese Marktsituation noch mal genau anzuschauen. Es ist so gewesen, dass der Börsenstrompreis wirklich über 1000 Euro pro Megawattstunde angestiegen ist. Man wirft tatsächlich einzelnen Akteuren dort vor, Kraftwerkskapazitäten irgendwie zurückgehalten zu haben und damit irgendwie diese hohen Preise überhaupt erzeugt zu haben. Da ist auch ein Energieversorger mit drei Buchstaben aus NRW zu nennen. Armani, was sagst du jetzt mal so grundsätzlich? Ich hoffe doch, dass ihr Händler nicht grundsätzlich dafür sorgen könnt, diesen Strompreis künstlich irgendwie in die Höhe zu treiben, oder?
Also im Regelfall nein. Bei solchen Schlagzeilen steigt natürlich der Puls an, auch zu Recht. Und ich will da kurz drauf eingehen. Aber ich will erstmal die Situation normalisieren, weil wir das auch in Zukunft sehen werden und diese sehr hohen und sehr niedrigen Preise ökonomisch und physikalisch ein sinnvoller und normaler Teil eines Energiesystems mit erneuerbaren Energien sind. Wir haben jetzt vorher, was wir jetzt noch ausgespart haben, wir haben zum einen vom Redispatch geredet. Ich habe gesagt, wir schalten auch Anlagen ab. Das werden wir jetzt Ostern sehen, das sehen wir jetzt jeden Tag. Und zwar bei sehr negativen Preisen, wenn zu viel Strom im Netz ist. Was hat sich im Energiesystem geändert, dass wir das jetzt öfter sehen werden? Früher hatten wir ein stabiles Angebot aus einem Kraftwerkspark, der sich nicht großartig geändert hat. Man spricht da oft von der sogenannten Merit Order, ist nichts anderes ökonomisch als eine ganz normale Angebotskurve. Angebotskurve von der günstigsten bis zur teuersten Technologie sah so aus, früher Nuklear, Braunkohle, Steinkohle, Gas und dann ganz am Ende Öl. Und der Preis war immer ein bisschen höher, weil die immer höhere Grenzkosten haben. Und dann hat man manchmal höhere und niedrigere Nachfrage. Und je nachdem, wo die Nachfrage ist, war dann der Preis. Den Unterschied, den wir jetzt im neuen Energiesystem haben, ist, dass die Angebotskurve sehr volatil ist, dadurch, dass je nach Verfügbarkeit der Erneuerbaren sehr viel Kapazität da ist oder sehr viel Leistung da ist, die mehr oder weniger für 0 Euro oder zu negativen Preisen einspeist. Das heißt, manchmal haben wir die Situation, dass wir eine Nachfrage haben von 50 Gigawatt. In Deutschland die Durchschnittsnachfrage ist ungefähr so 60 Gigawatt. Wir aber ein erneuerbaren Angebot haben von 55 Gigawatt, bedeutet der Preis ist null oder negativ. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Das ist, also so ist das System designt. Und das bedeutet, dass Kraftwerke, die oft und viel laufen müssen, wie zum Beispiel Atomkraftwerke oder Braunkohlekraftwerke, in diesem System auch ohne irgendeinen Eingriff des Regulators Schwierigkeiten haben, Geld zu verdienen, weil die einfach sehr viele Nutzungsstunden brauchen, um ihre relativ hohen Kapitalkosten wieder reinzubringen. Jetzt haben wir ein System, wo wir sehr oft Preise haben, die null oder negativ sind. Am anderen Ende der Kette, wenn der Wind und die Erneuerbaren nicht da sind, wir also in der sogenannten Dunkelflaute sind, haben wir jetzt einen Kraftwerkspark, der kleiner wird, aber flexibler. Da sind dann vor allem Gaskraftwerke drin. Und dann haben wir einige wenige Gaskraftwerke, die vielleicht nur 50 Stunden im Jahr laufen. Und damit die ihre Kapitalkosten wieder reinkriegen, müssen die Preise in diesen Situationen sehr, sehr hoch sein, dass die sich refinanzieren können. Das Wichtige für den Stromkunden sind aber nicht diese Extrempreise, sondern die Durchschnittspreise. Und die Durchschnittspreise sind in den letzten Jahren seit der Energiekrise deutlich gesunken, weil wir eben auch ganz oft Preise von null haben und auf ganz viele Erneuerbaren. Das heißt, diese Volatilität, wovon dann auch die Batterien wieder profitieren, ist ins System eingebaut und so auch gewollt. Also das ist der erste Punkt. Einfach Puls runter, das ist kein Problem. So funktioniert ein erneuerbares Energiesystem und so soll es auch funktionieren.
Dann sorge ich mal dafür, dass ich den Puls nach oben reguliere. Denn die Frage steht ja noch im Raum, ob ihr theoretisch zumindest mal innerhalb dieses Vermarktungssystems dafür sorgen könntet, hypothetisch gesehen, dass der Strompreis eben steigt in Zeiten von diesen Dunkelflauten, wenn ihr es physisch schafft, sozusagen einzelne Kapazitäten abzuschalten. Das ist ja bei diesem Versorger mit drei Buchstaben im Raum und damit künstlich diesen Preis anhebt und dann eben für Börsenstrompreise über 1000 Euro pro Megawattstunde sorgt. Jetzt hypothetisch gesehen, ist das möglich?
dann reden wir praktisch über den 12.12. war es, glaube ich. Und ich glaube, der höchste Preis war 936 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist die Frage, wieso kann so ein Preis so hoch werden und steht da Marktmanipulation im Raum? Aus meiner Sicht ja, sie steht im Raum, weil die Grenzkosten von Gaskraftwerken nun mal nicht so hoch sind. Aber Grenzkosten sind nicht das Einzige, was zählt, sondern dann eben auch diese sogenannten Knappheitspreise. Jetzt war die Nachfrage in dieser Situation, ich glaube, bei so vielleicht 68 Gigawatt, ich nagelt mich nicht darauf fest, aber sie war nicht riesig, die Residuallast. Und der Kraftwerkspark in Deutschland gibt deutlich mehr her als das. Und dann steht die Frage im Raum, wieso sind die Preise so weit nach oben geschossen? Jetzt, kann ein einzelner Händler Preise beeinflussen? Die erste Antwort ist nein, nicht, solange es Wettbewerb gibt. Wenn ich jetzt ein einzelnes Gaskraftwerk habe, und wieso sollte ich das nicht für 850 Euro anbieten, wenn ich damit sehr viel Geld verdiene, weil meine Kosten bei 200 Euro sind? Wenn ich das nicht anbiete, dann verdiene ich da einfach kein Geld mit und es steht still. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Und wenn ich weiß, dass der neben mir das dann anbietet, dann sind wir im Wettbewerb und gehen eigentlich mit dem Preis runter bis mehr oder weniger auf unsere Grenzkosten. Die einzige Möglichkeit, Preise zu manipulieren, und das ist nicht nur im Strommarkt der Fall, sondern in allen Märkten, ist, wenn ich Marktmacht habe. Und jetzt mal angenommen, das ist nur ein hypothetisches Beispiel, liebe Rechtsabteilungen, ich hätte einen Kraftwerkspark von 20 GW und 19 GW davon habe ich schon vermarktet. Die sind auch bei einem Preis von 150 Euro schon im Geld und verdienen leichte Margen. Und ich weiß, ich stelle jetzt die letzten 5 GW, die gebraucht werden. Fällt mir dann vielleicht aus Versehen ein Schraubenschlüssel in ein paar dieser Kraftwerke und sorge ich dann dafür, dass dieser Preis vielleicht nicht bei 400 Euro landet, sondern bei 936 Euro. Den Anreiz dazu habe ich in dieser Situation mit Marktmacht absolut. Da würde man jetzt ökonomisch sagen, das ist Monopoly Pricing. Das machen Monopole, deshalb sind Monopole reguliert. Das Bundeskartellamt sagt, wenn in Knappheitssituationen mit Marktmacht, muss Strom zu Grenzpreisen angeboten werden. Jetzt sagen wir mal, dass in dieser Situation Marktmacht vorlag und Strom nicht zu Grenzpreisen angeboten wurde, dann kann man das untersuchen und das findet derzeit auch statt. Und wenn man dazu kommt, dass Kraftwerkskapazitäten, die hätten angeboten werden können, absichtlich zurückgehalten wurden, dann wäre das ein Verstoß gegen die Marktregeln und sollte auch bestraft werden. Die Frage ist, wer untersucht das? Haben die Untersucher große Interessen, sich mit diesen Konzernen anzulegen? Und wie leicht ist es, das am Ende wirklich nachzuweisen? Da stehen einige Fragezeichen im Raum. Aber deine Frage war, können Händler Preise manipulieren? Im Regelfall nein, weil wir im Wettbewerb miteinander sind. Aber in Knappheitssituationen mit Marktmacht ja, und deshalb gibt's da Regeln dagegen, die aus meiner Sicht gut, aber sicherlich auch nie perfekt funktionieren.
Bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage, Armani. Wie verdient ihr denn jetzt eigentlich Geld? Also, wie ich es verstanden habe, ist das der Day-Ahead-Preis. Den müsst ihr bei euren Kunden kompensieren. Und ihr lebt dann von sozusagen der Provision, der Marge, die ihr on top setzt, oder?
Das normale Geschäftsmodell ist, wir bieten den sogenannten Day-Ahead-Preis den Kunden an. Und dann haben wir natürlich die Freiheit, diese Mengen nicht zu 100% am Day-Ahead zu verkaufen, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger zu verkaufen und dann vor allem im Intraday in der Lage zu sein, zu sagen, hey, dieser Preis ist gerade zu niedrig, da fehlt später Kapazität im Markt und wir glauben, dass der nach oben geht. Und was wir dort tun, ist, wir haben Analysemodelle, lesen sicherlich zu jedem Zeitpunkt 50 Datenquellen aus, haben Algorithmen und Modelle laufen, um einzuschätzen, was das Risiko eines Preisanstiegs oder eines Preisverfalls in der Zukunft ist. Aus unserer Sicht hat das systematisch eine preisdämpfende und keine volatilitätssteigernde Wirkung. Und wenn man das gut macht, dann kann man, und ich nehme das Wort in den Mund, mit dieser Spekulation systematisch Geld verdienen. Aber jeder, der sich jetzt die Hände reibt, das ist echte Arbeit. Und wenn man 60% der Zeit richtig liegt, dann ist das sehr, sehr gut. Man liegt sehr, sehr oft falsch. Und diese Arbeit zu machen und diese Vorhersagen zu machen, senden auch wichtige und vernünftige Signale in den Markt, um den Kraftwerkspark oder dann zum Beispiel auch Batterien vernünftig zu steuern. Und dementsprechend denke ich auch, dass unsere spekulative Tätigkeit einen Mehrwert für das Gesamtsystem im deutschen Strommarkt ist.
Was verdient denn so ein Händler pro Jahr oder pro Monat bei FlexPower? Mal so ganz grob gesagt.
Wir haben unterschiedliche Händlertypen. Wir haben die sogenannten quantitativen Händler. Das sind dann klassischerweise deine Physikdoktoranden, die dort sitzen und Machine Learning Modelle rechnen und da sehr lange Zeit brauchen und auch langsamer arbeiten. Und dann haben wir für den sehr kurzfristigen Händler unsere manuellen Trader. Und das ist ein 24-7-Job rund um die Uhr. Nachts machen das unsere Händler aus Neuseeland. Und das sind Leute, die müssen schnell klicken und schnell reagieren. Ich würde die eher mit E-Sports, also mit Computerspielern vergleichen oder auch mit Athleten, wenn man so möchte. Und das sind Leute, die kommen oft aus dem Pokern oder echt auch waren professionelle Computerspieler. Und die lernen, die wissen dann nicht viel vom Strommarkt. Das lernen die dann on the job. Und die sind im Regelfall jung und haben dann auch nicht so viel Angst, wie das vielleicht andere Leute hätten. Nämlich da muss man schon, man verliert halt oft und das tut weh und da muss man mit einer bestimmten rationalen Spielfreude rangehen. Und die verdienen einen Fixgehalt, das wahrscheinlich unter dem eines Gymnasiallehrers liegt. Aber wenn es ein gutes Jahr gibt und einen guten Bonus, dann können die auch mehr als einen Oberarzt verdienen.
Ja, Armani, herzlichen Dank für deine Erklärung und auch vor allem die offenen Worte. Liebes Publikum, wir sehen bzw. hören uns wieder am nächsten Sonntag. Empfehlen Sie uns gerne weiter und abonnieren Sie, falls Sie das noch nicht getan haben. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Danke euch.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.